Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast, heute mit einem Doppelinterview zum Thema E-Sport. Im ersten Gespräch schauen wir uns die Agenturseite an und im zweiten die Kundenseite. Zuerst bin ich mit Karl Kuhn verabredet, der bei Jung von Matt in Hamburg Head of E-Sports ist. Hallo Karl.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Karl, lass uns über die Zielgruppen von E-Sports-Menschen sprechen und lass uns nochmal überlegen, wie man die nochmal unterscheiden kann, weil wir hatten ja schon mal im Vorgespräch darüber uns unterhalten, dass man dort die durchaus nochmal entsprechend differenzieren muss, weil es nach deiner Ansicht nach den E-Sportler nicht gibt, richtig?
Das ist so richtig. Es gibt ein paar allgemeine Aussagen, die man darüber treffen kann, aber es gibt natürlich noch ganz heftige Abstufungen innerhalb verschiedenster Gemengelagen, Geostitel etc. pp. Das ist richtig. Da kann man also nochmal sehr gut
dann aussteuern. Lass uns doch mal so ein bisschen die Dinge differenzieren. Nach welchen Kriterien würdest du die denn gerne differenzieren wollen? Wären das nach Spiele? Wäre das nach regionale Unterschiede, global wäre es das nach den Endgeräten, auf die man sich diese anschauen kann?
Alles davon tatsächlich. Also der durchschnittliche E-Sport-Zuschauer über alles hinweg ist jung, gebildet, markenaffin, überwiegend männlich. Aber es geht schon los, zum Beispiel mit den Spieltiteln. Es gibt einfach Spieltitel, insbesondere die Fantasy-Elemente enthalten, wo plötzlich in der Zuschauerschaft insbesondere der Frauenanteil deutlich höher ist. Der ist dann auch nicht bei 50%. Aber im Vergleich zu zum Beispiel First-Person-Shootern, wo es fast ausschließlich Männer sind, ist das dann doch nochmal ein großer Unterschied. Dann hat man die Abschichtung nach der jeweiligen Plattform.
Zum Was wären für dich nochmal so Spiele, wo es nochmal einen höheren Frauenanteil gibt?
Aber in der Zuschauerschaft, zum Beispiel bei League of Legends, bei Dota 2, das sind so diese klassischen Fantasy-Titel. Oder wenn man sich einen kleinen Schritt vom E-Sport wegbewegt ins allgemeine Gaming, zum Beispiel die Sims hat überwiegend weibliche Spieler.
Okay. Das heißt, wenn man eine Zielgruppe ansprechen will, wo man sagt, der Fokus soll zwar auf Männern liegen, aber es dürfen durchaus auch ein paar Frauen dabei sein, dann würde man nochmal differenzieren, auf welches Spiel setzt man denn da?
Genau, richtig. Da müsste man sich eben möglichst einen der Titel aussuchen, der auch von Frauen gesehen wird, wenn man die mit erreichen möchte und eben weniger spitz nur auf Kerle gehen möchte. Und zum Beispiel die nächste Abstufung, die man machen könnte, ist nach den Plattformen, die sehr unterschiedlich verbreitet sind. Also die klassischen Disziplinen, auf denen gespielt wird, sind eigentlich PC, was zum Beispiel in Europa sehr populär ist. Konsole, zum Beispiel eine Xbox oder eine PlayStation. Das ist insbesondere in Nordamerika sehr verbreitet. Oder neuerdings, also der am schnellsten wachsende Bereich mit Mobile, der vor allem in Asien und insbesondere zum Beispiel Indien extrem verbreitet ist.
Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was das dann eher für Spiele sind, die man auf mobilen Endgeräten nutzt als auf einem PC?
Also der größte Unterschied ist eigentlich in der Steuerung, da man am Handy ja mit einem Touchpad steuert und nicht mit einem Gamepad oder einer Tastatur. Dementsprechend werden die Titel alle ein bisschen angepasst. Also sehr verbreitet zum Beispiel auf Mobile und auch eine E-Sports-Disziplin ist PUBG, PlayerUnknown's Battleground, das ist so ein bisschen ähnlich wie Fortnite, oder eben auch Fortnite Mobile selbst. Das sind quasi klassische Ports. Es gibt aber auch Spiele, die extra dafür entwickelt wurden mit Mobile im Kopf, zum Beispiel Clash Royale, was eine riesen Zuschauerschaft hat und was von vornherein fürs Handy konzipiert ist. Das ist so ein bisschen wie so ein Strategiespiel eigentlich.
Lass uns nochmal einen Blick auf die Frage werfen, wie aktiviert man denn diese Zielgruppen? So, das Einfachste ist ja, dass man sagt, okay, wir machen irgendwie so ein Sponsoring, was man auch aus dem analogen oder klassischen Sportarten sozusagen kennt. Aber eigentlich, finde ich, sollte das Ding ja doch deutlich darüber hinausgehen, weil man eben da nochmal Leute wahrscheinlich besser aktivieren kann. Oder wie siehst du das?
Das sehe ich absolut so. Für uns ist der wesentliche Schritt, das, was wir immer die Aktivierung nennen, ist der Schritt, der nach dem eigentlichen Rechteerwerb kommt. Wenn ich ein Sponsoring abschließe, dann habe ich ja das Recht, dass mein Logo da irgendwo eingeblendet wird oder dass ich irgendwo mal erwähnt werde in der Kommentierung. Das ist aber für viele Marken ja gar nicht das Problem. Die haben ja kein Awareness-Problem, dass jemand den Namen noch nicht gehört hat, sondern es geht ja vor allem konkret um das Schaffen von letztendlich Image-Transfer, um eben letztendlich auch das eigene Markennarrativ in diesem Feld zu erzählen. Und dafür muss ich aktivieren, was für uns eben heißt, dieses Recht zu bespielen, im Sinne von, dass man Content drum zu kreiert, dass man eigene Segmente sich zusammen mit den Partnern ausdenkt, dass man vielleicht sogar eigene Turniere und Ähnliches ausspielt. Das ist eigentlich das, was im traditionellen Campaigning die Erstellung der Werbemittel wäre. Das ist hier halt total entscheidend. Und genau wie du sagst, wenn man das nicht betreibt, dann versandet es eben völlig und erzeugt letztendlich eben im Kopf der Leute auch überhaupt nichts.
Lass uns das nochmal anhand von zwei Beispielen doch mal durchspielen. Die relativ einfache Nummer sollte ja darin bestehen, dass man sagt, da gibt es ein Produkt, das ist schon eh im Bereich E-Sport sozusagen bekannt, wird dort vielleicht auch verwendet. Also Computer, Tastatur, weiß der Himmel, was es da so geben mag, spricht da ja dann von endemischen Produkten. Da ist es ja relativ einfach, weil die Leute das eh schon kennen, weil die Leute es ja eh schon benutzen. Was würde man denn dort unter Aktivierung nochmals weiter verstehen?
Das kann tatsächlich eine sehr breite Klaviatur sein, angefangen von, dass man zum Beispiel, wenn man auf einem Turnier vertreten ist, dass man eine entsprechend eigen gebrandete Gaming Area hat, wo Leute dann die eigenen Produkte ausprobieren können oder damit spielen können. Das kann auch sein, dass man der Ausstatter des Turniers ist, so wie Adidas und Nike im Fußball dann die Ausstatter sind. Stattdessen spielen die dann da alle auf meinen Tastaturen. Man kann aber auch viel weitere Sachen machen. Also in dem Bereich veranstalten Leute eigene Turniere, um zum Beispiel ihren Performance-Aspekt näher an die Fans zu bringen. Aber man kann natürlich auch dieses ganze Umfeld nutzen, um auch eigene Spots oder eigene Markengeschichten zu erzählen, auch über eigene Ambassadors, wo man sich zum Beispiel mit bestimmten Spielern verpartnert hat.
Dann lass uns nochmal zu den Marken kommen, die ursprünglich in diesem Bereich nicht zu Hause sind. Da gibt es ja im Moment ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Unternehmen, die vielleicht eher auch ein Problem haben, mit der jungen Zielgruppe überhaupt in Kontakt zu kommen. Ich hatte ja ein Gespräch mit BMW gehabt, aber es gibt ja in diesem Bereich auch Versicherungsunternehmen, die aktiv sind. Es gibt Stromanbieter. Was wollen die denn genau erreichen? Weil eine Marke wie BMW hat, wie du eben richtig gesagt hast, ja auch kein Problem mit der Bekanntheit. Was ist denn deren Ziel?
Da geht es vor allem je nach Aufgabenstellung darum, bei diesen Leuten eben frühzeitig eine Bindung an die Marke zu erzeugen. Bei zum Beispiel Produkten, die auch vielleicht mit einem höheren finanziellen Invest verbunden sind, wie Autos. Es geht teilweise eben darum, auch vor allem gerade junge Leute, die in der Entscheidungsfindung sind, höflich zu beeinflussen.
Aber das ist ja nicht so ganz einfach, weil du hast es ja schon eben mal anklingen lassen, wenn eine Zielgruppe nicht besonders werbeaffin ist und wenn ich einen Adblocker habe und sowas, dann gehöre ich ja erstmal dazu. Dann muss ich mir ja etwas andere Wege einfallen lassen, als da mit so einer einfachen Geschichte herzukommen. Oder wo sind dort die Herausforderungen und wie gehe ich damit um?
Also auch da gibt es Produkte, die näher dran sind und weiter entfernt sind. Aber die große Herausforderung ist meines Erachtens, die eigene Marke in dieses neue Feld zu übersetzen. In den seltensten Fällen, wenn man jetzt mal den Extremfall einer eher konservativen Marke angeht, kann ich da 1:1 mit meiner normalen Standardkommunikation in der Breite in den E-Sport reingehen. Die Leute sind gewohnt, dass das ein sehr auf sie zugeschnittenes Feld ist, dass sie da eben ihre Interessen sehen, auch hinsichtlich der Sponsoren, dass die entsprechend vertreten sind. Und die erwarten dann eben auch eine maßgeschneiderte Aktivierung beziehungsweise Bespielung. Das heißt, ich muss mir erstmal Gedanken machen, wie mein Narrativ für diese Leute aussehen könnte. Das hat oft ein bisschen mit einer Verjüngung der Marke zu tun oder mit dem Akzentuieren von Werbebotschaften oder auch Inhalten, die eben bei dieser Zielgruppe besonders gut ankommen. Also ein Beispiel ist, dass viel Interesse da ist für Nachhaltigkeitsthemen zum Beispiel. Oder was anderes ist natürlich, dass alles, was mit Technologie, Engineering zu tun hat, hier besonders interessant ist, weil es schon die Zuschauer ein bisschen die Techies sind. Also da muss man eben schauen, was man diesen Leuten erfolgreich kommunizieren kann. Und das muss man dann eben in ein glaubwürdiges Narrativ verpacken, um das dann eben auch rüberzubekommen.
Das war ja schon ein prima Schlusswort. Und ich bedanke mich, lieber Karl, für deine Zeit und deine Insights.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Alles klar. Bis bald. Willkommen zu diesem Podcast. Nachdem wir uns im ersten Teil mit der Agentursicht beschäftigt haben, kommen wir jetzt auf die Kundensicht zu sprechen. Und dazu bin ich mit Alexander Bochert von EWI einfach verabredet. Hallo Alexander.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Alexander, EWI einfach ist erst seit relativ kurzer Zeit im E-Sports unterwegs. Es gibt aber eine etwas längere Historie mit Innogy. Magst du mal kurz erzählen, wie es zu dieser Übernahme kam?
Sehr gerne. Vor gut 3,5 Jahren haben wir bei Innogy angefangen mit dem Thema. Also Innogy ist im Grunde der vorherige Versorger vor E.ON im Grunde jetzt gewesen. Und dort haben wir sehr früh erkannt, dass wir eine gewisse Zielgruppe nur sehr, sehr schwer erreichen können. Diese Zielgruppe ist vor allem in jungen Gefilde unterwegs, sehr digital. Also die wissen, wie man Adblocker installiert und weiteres. Dementsprechend haben wir Probleme, denen unseren Produkte nahezubringen. Um das ein bisschen abzumildern oder in Zukunft zu umgehen, haben wir gesagt, okay, wir müssen relevant werden für diese Zielgruppe. Wir müssen da stattfinden, wo die stattfinden und eben uns da aufhalten, wo die halt sind. Und darauf war die Idee geboren sehr früh, dass wir gesagt haben, wir starten im E-Sport einen Versuch und gucken uns an, wie werden wir da angenommen. Das kann man mit verschiedenen Methoden machen. Also man kann Sponsoring machen, man kann eine Liga aufbauen. Wir haben uns für den Weg entschieden, ein eigenes Team zu stellen, weil wir glauben, als Unternehmen können wir das sehr, sehr gut. Und haben eben mit diesem Team dann auch die ein oder anderen Erfolge eingefahren und bis zuletzt dann auch unter Innogy gespielt. Dann kam die Übernahme durch E.ON, die sehr früh für uns ja auch bekannt wurde. Und wir haben uns dann darauf konzentriert, okay, wie kann man denn in der neuen E.ON dann, die zusammen mit Innogy größer und hoffentlich auch besser geworden ist, noch mehr erreichen oder wie können wir uns da positionieren? Und da war eben auch die einfach mit dem Gespräch. Und wir haben halt gesehen, okay, das passt perfekt. Also die Zielgruppendefinition und das, was zukünftig erreicht werden soll, ist ein guter Fit zur EWI einfach und sind dementsprechend bei der Tochter der E.ON EWI einfach jetzt und spielen dort hoffentlich um die Meisterschaft wieder mit.
Warum soll sich denn bitte schön ein E-Sports-Fan oder ein E-Sports-Spieler mit Strom beschäftigen? Weil viel generischer kann ja ein Produkt erstmal nicht sein.
Das ist tatsächlich so. Also Strom ist vor allem für diese Zielgruppe auch absolut nicht existent. Also wenn man sich da vorstellt, man wohnt zu Hause und da bezahlen
kommt die Eltern. Kommt aus der Steckdose, ne?
Genau, kommt aus der Steckdose und die Eltern bezahlen den irgendwie. Und der wird erst dann relevant, wenn man im Grunde selber davon betroffen wird. Wenn man auszieht in die erste WG oder in irgendwelche Studentenwohnheime oder sowas und plötzlich muss man das dann selber bezahlen, dann wird es relevant, weil es eben auch die eigene Kasse betrifft, die man am Ende nicht am Wochenende ausgeben kann oder so mit den Freunden. Wie gesagt, das kommt erst, wenn es schmerzt. Man kann ja klassischerweise in irgendeine Wohnung einziehen, macht den Lichtschalter an und ist in der Grundversorgung. Man relativ schnell feststellen, dass die recht teuer ist und dementsprechend auch merken, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ich kann mich aktiv für einen Stromanbieter entscheiden. Und an dem Punkt wird es dann spannend für uns, um sehr früh im Relevance-Set dieser Zielgruppe zu sein, dass die sich halt überlegen, okay, ich bin irgendwie mit EWI einfach über E-Sport und andere Themen in Kontakt gekommen. Ich gucke mir das zumindest schon mal an, was haben die denn im Angebot? Weshalb wir sagen, okay, das ist sehr generisch, das ist auch sehr langweilig im Grunde, aber man kann das natürlich mit der hochemotionalen Themen verknüpfen, um eben diese Emotionalität dann auch in der Anbieterauswahl wieder mitspielen zu lassen.
Was sind denn dann bei euch diese emotionalen Themen, mit denen ihr Strom verknüpft?
Aber jetzt aufs Gaming bezogen ist es eben tatsächlich dieser Community-Gedanke. Man spielt gemeinsam im Team, man ist auch professionell unterwegs, ne? Also man hat einen Profi an seiner Seite, man verbringt einen großen Teil seiner Freizeit, also das ist wirklich für viele unserer Fans und Follower und Zuschauer eben ein großer Teil ihrer Freizeit, die andere auf dem Fußballplatz verbringen die eben am PC und der verbraucht am Ende Strom. So, und das ist so ein bisschen die Kombination, dass wir sagen, okay, das ist ein notwendiges Übel, dieser Strom, aber wir verknüpfen den mit coolen Events, schönen Veranstaltungen, wie gesagt, Personen, die man auch identifizieren kann, also sozusagen kleinen Influencern, Stars, und hat dadurch dann hoffentlich ein positives Gefühl dabei. Ne?
Was sind denn für euch Erfolgsindikatoren, wo er sagt, ein Engagement macht nicht Sinn? Und es kann ja auch sein, dass diese Erfolgsindikatoren sagen, macht weniger Sinn, man geht woanders hin. Das ist ja durchaus erstmal ein offenes Spiel, nicht wahr?
Genau. Genau, wir teilen das immer in zwei Bereiche. Einmal den sportlichen Teil, also den können wir nochmal separat betrachten. Aber jetzt als Unternehmen, glaube ich, hier das Relevantere, beziehungsweise im Sportlichen ist einfach, da wollen wir ganz oben mitspielen. Ne? Genau, im unternehmerischen Sinne sind es eben, wie ich gerade sagte, erstmal im Relevance-Set der Zielgruppe zu sein. Also wirklich, und das kann man ja über verschiedene Indikatoren rausfinden, beispielsweise Marktforschung oder eben generell auch die Impression und Anzahl der einzigartigen Sichtungen, dass Menschen erstmal von uns erfahren haben und dann auch drüber nachdenken, okay, die sind Teil eines Unternehmens, das Strom liefert und können das auch für mich machen.
Aber jetzt erstmal ganz basale sozusagen Marktforschungsthemen, so etwas wie Bekanntheit in der Zielgruppe, Image in der Zielgruppe und solche Geschichten.
Genau. Das ist sozusagen, wenn wir den Funnel uns betrachten, ne, ganz oben das allererste, erstmal relevant werden, erstmal überhaupt in den Fokus rücken. Also das ist so ein bisschen die ganzheitliche Strategie bei uns auch, trotzdem von oben bis unten durch. Also nachdem wir dann bekannt sind, hilft es ja nicht, dem Kunden dann ein Produkt zu zeigen, was ihm nicht gefällt, sondern wir überlegen ganz genau, in dieser Zielgruppe, und das testen wir auch dann mit unseren Gamern zum Beispiel, was würde denen denn gefallen? Also Klassiker ist immer im Strombereich, dass man irgendetwas bündelt, ein iPad, gibt auch Bratpfannen, ne, immer passend für die Zielgruppe. Und wir haben uns halt entschieden, okay, sowas wie ein Gamingstuhl oder ein Headset und viele andere Produkte, die im alltäglichen Tun in ihrem Gaming-Umfeld brauchen, eben damit zu bündeln. Auch Klassiker wie eine PlayStation oder andere Konsolen oder Grafikkarten, ne, um dann eben genau für diese Zielgruppe das passende Produkt zu haben, die wir dann wiederum sozusagen auch bis in den Sale unten verwerten können. Also erstmal bekannt werden und am Ende dann passende Produkte anbieten und hoffentlich mit einem guten Kundenservice dann noch, der wahrscheinlich auch speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten sein muss. Beispiele sind da Chatbots, weil die Kollegen telefonieren sehr ungern, haben wir auch festgestellt.
Du meinst, genau. Die Fans telefonieren sehr ungern, oder?
Ja, generell die Zielgruppe. Also man merkt das immer mehr, dass junge Menschen durch diese Chat-Affinität mit WhatsApp und Ähnlichem nicht so gerne telefonieren.
Wir hatten uns im Vorgespräch kurz drüber unterhalten, ob denn Strom als endemisches Produkt, also Produkt sozusagen aus dem, was aus dem Gaming-Bereich oder eine sehr hohe Affinität zum Gaming-Bereich gesehen wird oder ob es außerhalb dessen steht. Was [S2] Ja. [S1] Ist denn da deine Einschätzung zu?
Wir hatten da schon viele spannende Diskussionen auch mit Kollegen aus der Branche zu tatsächlich. Also ich glaube, auf den ersten Blick ist klar, erstmal das Thema endemisch. Im Fußball beispielsweise ist es der Torwarthandschuhhersteller, ne? Also oder Trikothersteller. Die sind sehr endemisch in dem Bereich. Im E-Sports war es bisher immer so, beispielsweise die Grafikkartenhersteller, die Prozessorhersteller Intel, AMD, die werden als sehr endemisch wahrgenommen. Wir sitzen da natürlich so ein bisschen zusammen mit den Kollegen von Telekom und den anderen Telefongesellschaften, die das Internet bereitstellen, eben auf der Seite der Commodity und sehen das aber eben uns selber auch als endemisch an, weil man kann ohne Flutlichtanlage beispielsweise auch Fußball spielen, aber ohne Strom geht es halt im E-Sport nicht.
Lass uns als letzte Frage nochmal über die Unterstützung von Agenturen sprechen. Es gibt ja jetzt nicht so viele Agenturen, die in dem Bereich E-Sports so ganz extrem zu Hause sind. Wie schätzt du denn die Unterstützung agenturseits ein und was muss denn eine Agentur leisten, um euch eine Hilfe zu sein?
Also wir haben den Ansatz gewählt, dass wir sehr, sehr viel aus unserem eigenen Antrieb heraus selber machen möchten. Grund dahinter ist, dass wir sehr authentisch wahrgenommen werden wollen. Wir wollen nicht dieses gestellte Team sein oder das, sagen wir mal, schön polierte Team, sondern wir haben da Entwicklungsspieler bei uns. Wir haben Leute, die gerade auf dem Weg hin zum Profi sind. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, okay, wir machen viel selber, dass auch das Gefühl rüberkommt, okay, das ist aus innen heraus getrieben. Deshalb nutzen wir Agenturen als Unterstützung, beispielsweise in der Kreation von Content-Artikeln oder beispielsweise auch ein Trikot, ein Jersey. Aber wir sehen davon ab, die tatsächlich sozusagen als Haupttreiber unseres Engagements einzusetzen.
Also ohne. Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, ja. Weil auch wenn es eine Unterstützung durch eine Agentur gäbe, steht die ja nicht im Vordergrund, sondern die möchte ja dann auch, und das kennt man aus anderen Bereichen auch nicht anders, dass dann ihr Kunde im Fokus steht.
Also stimmt, das glaube ich, machen die auch sehr gut an vielen Stellen. Nur am Ende, wenn man den Funnel einmal komplett durchgeht, ist halt die Agentur immer nur an einer bestimmten Stelle. Und wir müssen es halt vom Anfang bis Ende betrachten. Also von, wie gesagt, dem Relevance-Set bis hin zum Kundenservice. Und da haben oft die Agenturen nicht den detaillierten Durchblick, wie wir den haben. Und wir können den oft auch nicht so widerspiegeln. Dementsprechend sind die oft an einer Stelle punktuell sehr wichtig für uns, können aber nicht die gesamte Strategie mit bis zum Ende sozusagen auch am Kunden selber begleiten, in den Systemen begleiten. Deshalb haben wir da so ein gewisses, kleinen Konflikt in der Sache selber. Wir glauben aber dennoch, dass die uns vor allem dann helfen, wenn wir mal auch im Strauchen geraten oder gerade nicht so richtig wissen, wie es weitergeht, weil die nochmal einen ganzheitlichen Blick ja auf die gesamte Branche haben, wo wir ja oft in unserem eigenen Umfeld unterwegs sind.
Mhm. Ja. Alexander, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank ebenfalls.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.